Ich habe mir lange überlegt, wie ich einsteige heute Morgen. Ich glaube, wir sind alle betroffen von dem, was in dieser Woche jetzt auch war oder auch seit letzten Samstag, seit dem Schabbat in Israel. Und ich möchte doch ein paar Takte, das ist jetzt nicht mein Thema, aber auch doch dennoch dazu sagen, weil es wichtig ist für uns auch als Christen. Ich war gestern in Stuttgart. Da war eine Kundgebung der internationalen christlichen Botschaft, Solidaritätskundgebung auch für Israel. Wir hatten einen Mittwochabend mit dem Oberbürgermeister zusammen, habe ich da mit anderen auch Vertreterkirche auch so eine Solidaritätsbekundung gemacht. Man muss einfach sich bewusst machen, das, was dort geschehen ist an diesem Schabbat, und das ist ja interessant, das war Simchat Torah, das war der letzte Tag des sogenannten Laubhüttenfestes. Laubhüttenfest ist ja auch ein großes Erntedankfest und Fest für Gottes Versorgung. Und an dem letzten Tag ist dieses Freudenfest, Simchat Torah heißt Freude über die Torah, über die Gesetzgebung Gottes, über das, dass er sich offenbart hat. Und eigentlich ist das in Israel, ich war mal während dem Laubhüttenfest zu Gott in Israel. Das ist wirklich mit die fröhlichste Zeit in Israel. Da wird getanzt, da wird gefeiert. Ja, und genau an diesem Tag, Simchat Torah, Freudentag, wurde zum Grauentag. Und ihr habt es alle mitgekriegt, ich muss es nicht groß wiederholen, dass einfach der israelische Präsident hat gesagt, es wurden an einem Tag so viele Menschen ermordet wie seit dem Holocaust nicht mehr. Und das muss man einfach mal vorstellen, was das in den Israeliten, in den Juden ausgelöst hat. Und für uns, neben aller Komplexität, und da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, des sogenannten Nahostkonflikts, aber neben allem dem ist es so wichtig, hier Solidarität zu zeigen, für Israel zu beten, sich manchmal mit guten Ratschlägen aus der weiten Entfernung auch sich ein bisschen zurückzuhalten und einfach zu beten und zu vertrauen, dass Gott mit seinem Volk, und es ist und bleibt Gottes Volk, auch wir als Gemeinde Jesus sind sein Volk, aber Israel ist und bleibt Gottes Volk und Gott schreibt durch sie Heilsgeschichte. Wir haben seit 2019 eine Partnerschaft als Gemeinde mit der internationalen Gemeinde in Jerusalem. Wir werden jetzt in 4 Wochen als Leitungsteam dahin gegangen. Ich vermute, dass das nicht zustande kommt. Schauen wir mal, die feiern ihr 40-jähriges Jubiläum und ich war am Montagabend im Online-Gebet mit dabei und es ist einfach tiefe Betroffenheit. Allein aus der Gemeinde sind jetzt 60 eingezogen worden als Reservisten eben an den Gazastreifen. Ja, und wenn man das einfach wahrnimmt, was da gerade so in Bewegung ist, und wir alle wissen auch, das Land war selber innenpolitisch jetzt die letzten Monate sehr zerrissen, ja, aber jetzt dieser Angriff der Hamas, und das ist wirklich Terror pur. Also, ja, ich will gar nicht weiter ausführen, wo einfach eine Organisation nur das eine Ziel hat, Israel zu vernichten. Ja, und da gilt es, wirklich einzustehen, dafür zu beten und auch jeglicher Form des Antisemitismus in unserem Land, da wirklich die Klappe aufzumachen. Und es reicht nicht einfach nur, irgendwie was zu tolerieren in großer Toleranz. Und da müssen wir persönlich als Christen und hoffentlich unser Staat auch ganz klar Farbe bekennen. Ich habe nur 2 Verse hier. Jesaja 40, tröstet, tröstet mein Volk, spricht hier der Prophet. Und trösten kann jetzt wirklich sein, einzustehen, ermutigen, zu beten. Ich weiß nicht, wer von euch Kontakte irgendwie nach Israel hat. Und dann gibt's in Jesaja 49 auch noch einen Vers, der fängt eigentlich mit dem an, wo es heißt, Herr, du hast uns vergessen. Also es ist eine Situation, wo Israel empfindet, Herr, wo bist du? Wie im Holocaust auch. Ja, da haben viele gesagt, Herr, wo bist du? In den KZs. Und dann gibt's diese Aussage, ich werde dich niemals vergessen. Sieh, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Und das ist so wichtig. Wir sollten da aufmerksam sein und mitbeten, mit einstehen. Und ich habe noch einfach da einen Vers, auch aus 2. Timotheus 1, Vers 7, weil das kann ja auch in uns auslösen, dass es sagt, wenn man das ganze weltgeschichtlich sieht, was passiert, jetzt haben wir den Ukraine-Krieg, da haben wir uns jetzt vielleicht ein bisschen dran gewöhnt, ja, man hört von Erdbeben, die jetzt, ist noch gar nicht so lange her, 50.000 Leute in Türkei, Syrien, dann in Marokko, jetzt in Afghanistan, das ist jetzt ein bisschen untergegangen. All die weltpolitische Geschichten, Corona-Pandemie ist auch noch nicht so lang her. Und es kann so ein Stück weit Furcht auslösen. Und wir wissen noch nicht, wie genau, und da halte ich mich auch total zurück. Mein Eindruck ist nur, dass sich manches sehr wohl verdichtet. Und am Ende wird sein, dass der Friedefürst kommt. Und deshalb ist uns, sagt Paulus zu Timotheus, Timotheus war ja ein junger Leiter, und er hatte wirklich Grund genug, immer wieder Angst zu haben oder herausgefordert sein, Druck von der Gesellschaft, da waren ja die Christen auch nicht so beliebt, aber auch innerhalb der Gemeinde von Akzeptanz. Und Paulus spricht ihm dieses zu, und das möchte ich uns als Christen auch zusprechen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Furcht ist eher so dieses verkrampfte Rückzugsgedanke, sondern er hat uns Geist der Kraft, der Liebe, auch der Besonnenheit, nicht der Besserwisserei. Ja, das verwechseln wir manchmal. Amen. Sondern Gott hat uns einen Geist der Besonnenheit, mal nachzudenken, zu gucken und eher mal demütig sich zurückzuhalten, aber dass wir nicht furchtsam durch diese Welt gehen oder in unserem Umfeld leben, sondern Gott hat uns ausgerüstet mit einem Geist, ich beschreibe das halt so, Geist auch von Kühnheit, von Ermutigung. Und ich glaube, unsere Gesellschaft braucht es, dass wir als Christen im Bewusstsein, nicht, ist ja nicht unsere Kraft. Hier sagt Paulus, euch ist ein Geist gegeben, dir und mir. Und in diesem Geist, in deinem Arbeitsplatz, dort, wo du bist, einfach einzustehen und auch Hoffnung zu vermitteln. Ich glaube, das ist immer und immer wieder auch wichtig, weil er ist der treue Gott. Das war dieses eine Bild. Das hat mal jemand mir zugeschickt. Das ist unser Gemeindezentrum in Kirchheim oder ein Teil wenigstens davon. Und das fand ich so ein schönes Symbol. Einfach der Regenbogen direkt jetzt über unser Gemeindezentrum. Und das gilt für euch, für Göppingen natürlich genauso. Und es steht ja für die Treue Gottes. Ja, ich bin der, der nicht aufhören lässt, Saat und Hitze oder Saat und Ernte, Frost und Hitze. Ich bin euer Versorger. Ich bin mit euch. Hey, das ist mehr, jetzt will ich auch nochmal deutlich sagen, dann kommen wir jetzt zum Thema. Aber das ist mir so wichtig. Wir sagen oft so schnell, ja, Jesus, er ist mit mir. Ja, mit mir irgendwie. Ja, Matthäus 8, ich bin bei euch. Aber das bewusst zu machen, ja, was heißt denn das, dass er mit mir ist? Und es stimmt, wenn die Kraft des Himmels, der König, wir haben jetzt gerade Anbetung, ja, sind nette, man kann sagen, sind nette, schöne Songs. Aber wenn sie nicht Glauben in mir produzieren, dass das auch wahr ist, dann wird es keine Kraft entfalten. Und immer wieder im Bewusstsein, morgens aufzustehen, der Herr ist mit mir. Und da gibt es so eine tolle Stelle in 2. Könige 5, da wird Elisa so, kommt ganz schön in Bedrängnis. Und dann kommt sein Knecht und sagt, wow, Bedrängnis und die Feinde ringsrum. Und er sagt Elisa zu seinem Knecht, oder betet und sagt, Herr, öffne ihm mal die Augen. Und dann sieht er, zwar die Feinde, die sind trotzdem da, ja, das, was gegen einen stehen möchte, aber er sieht was noch? Das Heer des Himmels. Und dann kommt diese Aussage, die, die für uns sind, sind stärker oder mehr als die, die gegen uns stehen. Hey, sollen wir dann Amen sagen? Amen, Amen. Amen. Für was bist du heute Morgen dankbar? Ich habe gerade mal kurz überlegt, sagt das doch mal schon eurem Nebensitzer, eine Sache, die dir ganz spontan einfällt. Für was bist du dankbar? Nur eine Sache. Heute Morgen. Hat jeder was gewusst? Drei Beispiele. Wer ist mutig? Drei, die es rausrufen. Für was bist du heute Morgen dankbar?
Hier zu sein in der Gemeinde.
Super. Eine Sache. Eine andere Sache. Dankbar. Ja, hey, cool. Gut. Noch eine.
Dass es geregnet hat.
Ja. Hey, da habe ich mich richtig auch gefreut, ja, gestern drüber, über diesen Regen. Mein Thema heute, Kingdom, ein Reich von Dankbarkeit und Freude. Ich möchte mit euch so ein bisschen eintauchen, ist ja noch gar nicht so lang her und ihr hattet ja, glaube ich, das auch, das Thema Erntedankfest. Dankbarkeit. Es geht mir heute Morgen nicht darum, einen Appell an euch zu richten, ein bisschen mehr dankbar zu sein, sondern es geht mir darum, ein Verständnis zu entwickeln, welche Power ein Lifestyle von Dankbarkeit hat. Das ist ein Lebensstil. Dankbarkeit ist ein Lebensstil. Und das möchte ich mit euch ein Stück einfach auch angucken. Ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, wir Deutschen in unserer Kultur herrscht eine Kultur der Dankbarkeit.
Nee.
Selten, genau. Es ist sehr schnell, dass man eher ihr kennt ja das berühmte Glas, halb leer, halb voll, er das halb leer sieht, ja. Noch vor, jetzt muss ich schon rechnen, was haben wir jetzt, 2023, 1989, 34 Jahre, war oder seit 1990 ist ja Tag der Deutschen Einheit, ja, 3. Oktober, war ja erst kürzlich, damals vielleicht nur ein Hype, ich weiß nicht, wer das von euch noch irgendwie gefeiert hat, wie viele Leute das überhaupt noch feiern, ja, wo man dann sagt, ja, und da war das deutsche Volk 40 Jahre getrennt, da gibt's Probleme, gar keine Frage in diesem Zusammenwachsen von Ost und West, ich will gar nicht kleinreden, aber diese Kultur von Dankbarkeit, wir sind ganz schnell immer das Defizit zu sehen. Und da möchte ich mit euch kurz reingehen, nicht im Sinne von, wir schieben die Dinge weg, die herausfordernd sind, aber die Frage ist, wo ist mein Fokus drauf? Und ich glaube, dass Dankbarkeit, ein Lifestyle von Dankbarkeit, unser grundlegendes Lebenssetting verändert. Wer kennt es noch als kleines Kind, wenn ich mit meiner Mama zum Metzger gegangen bin und eine Rädle Leonerwurst gekriegt habe? Dann hieß es, wie sagt man? Und dann halt so, danke, und hast es so schon reingeschoben. Da hat man mal einen anderen Prediger, habe ich mal gehört, der hat auch das Beispiel gebracht. Der hat dann gesagt, das war eine fromme Familie. Und da hat der Papa wohl auch gesagt, wie sagt man? Und dann hätte das Kind gesagt, Amen. Also das ist auch nicht schlecht. Letztendlich einfach Amen zu sagen. Aber ihr Lieben, es geht nicht drum um Höflichkeit. Ich habe mal das so formuliert, ich versuche manchmal das immer in so Kernsätze, so eine Predigt oder so auch zu formulieren. Dankbarkeit kreiert in uns und um uns herum eine Realität, aus der Leben hervorgeht. Andersrum gesagt, Undankbarkeit, ständiges Unzufriedenheit kreiert nicht Leben. Ich mache das mal im Beispiel fest oder mal. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und bei uns im Haus hat mitgelebt mein Opa. Mein Opa, meine Oma ist schon sehr früh verstorben, die habe ich gar nicht kennengelernt. Und mein Opa hat da mitgelebt. Ich komme aus einem 500-Seelen-Ort und mein Opa war Vollerwerbsbauer. Also wirklich immer schaffen und war so ein kerniger Typ. Ein netter Opa, aber auch ein kerniger Opa. Und er ist mit 60 vom Zwetschgenbaum runtergefallen. Und hat sich so sehr das Knie, ich glaube das rechte war es, das Knie ineinander geschoben. Das war so in der Zeit, wo ich geboren wurde, Ende der 60er Jahre. Und da war er, wenn ich es richtig weiß, 7, 8 OPs gehabt, war fast ein Jahr im Krankenhaus, als sich das immer wieder entzündet hat. End vom Lied war, dass er nur noch an Krücken gehen konnte. Und mal dadurch dann alle Viecher, also Kühe, Schweine, Hühner hatten wir noch, aber Kühe dann verkauft. Und das war wirklich eine schwere Zeit für meinen Opa, so dieses anzunehmen, und da hat er lang auch damit gekämpft, eben jetzt nicht mehr so aktiv zu sein. Ja, das auszuleben, was eigentlich Leidenschaft ist, ja, sondern nur noch mit Krücken. Und ich erinnere mich aber nur, hauptsächlich wenn ich an ihn denke, ist es so, dass er hat sein eigenes Zimmerchen gehabt bei uns im Haus. Und immer, wenn man zu ihm gekommen ist, wenn man ihm Mittagessen gebracht hat, manchmal hat er bei uns mitgegessen, manchmal hat er auch für sich gegessen, es war immer ein Dankeschön. Wenn man für ihn eingekauft hat, war es ein Dankeschön und 2 Mark oder war es ja damals noch erst zugeschoben gekriegt. Wenn man mal zu ihm gekommen ist und einfach eine halbe Stunde in seinem Zimmer auf dem Bett gesessen ist, er war in seinem Stuhl und so und einfach geredet hat, hat er sich bedankt, dass man sich Zeit genommen hat. Wenn man ihn geholt hat und gesagt, Opa, hast du Lust mit Fernsehen zu gucken? Und dann ist er gerade so die letzten Jahre, weiß ich das noch, wo er im Rollstuhl eher war, dann mit dem Rollstuhl rüber ins Wohnzimmer und hat er sich, ob ihn das interessiert hat, weiß ich nicht, was wir da geklotzt haben als Kinder, aber er hat sich bedankt, dass man Zeit genommen hat. Und vor allem in den letzten Monaten dann noch, wo er extrem Pflegefall wurde, bis hin, dass man ihn hat säubern müssen. Es war jedes Mal eine Dankbarkeit. Und ich kann euch nur sagen, ich habe meinen Opa echt so in Erinnerung, nochmal, der war auch manchmal kernig. Aber der Satz, der ist entstanden in Gedanken auch an ihn. weil er in all seinem Schmerz, nochmal, er hat auch seine Frau mit 53, ist meine Oma, verstorben. Und er hat da ziemlich mit Gott gerungen. Er kam so aus der Hansche Gemeinschaft, also ob das jemand kennt, so extrem pietistisch, wollte von Gott mehrere Jahre nichts mehr wissen. Ist dann vom Baum runtergeflogen, einige Jahre später, hat wieder neu zu Gott gefunden. Und er hat sich über diese Dankbarkeit sein Herz bewahrt vor Bitterkeit. Und er hätte Grund genug gehabt, auch bitter zu sein. Und er hat auch uns, das meine ich, kreiert auch um sich herum eine Realität von Leben hervorgeht. Stellt euch vor, auch ich weiß nicht, ob manche im Pflegebereich ist oder sonst irgendwie, wenn du in ein Krankenzimmer reinkommst, immer bei kriesgrämigen Menschen, wo kein Wort von Dankbarkeit da kommt oder du das Empfinden hast, da hältst du dich in der Area nicht gern auf. Also daher Dankbarkeit kreiert, das müssen wir uns einfach bewusst sein. Es ist für mein eigenes Herz was Bewahrendes, aber es kreiert eine Realität, wo auch sich andere Menschen gern aufhalten. Ja? Wenn du gerne vereinsamen möchtest, dann sei undankbar. Ja. Darf ich euch mal fragen, wann war der Mensch zum allerersten Mal unzufrieden? Undankbar eigentlich. Ja. Gut. Die Frau, nee. Aber ist genau das Thema. Macht euch das mal nochmal bewusst. Gott kreiert den Garten Eden. Ich weiß nicht, wie viel Bäume, was für wunderbare Früchte es da gegeben hat. Vielleicht 1000 Bäume, nimm mal, vielleicht sind es auch noch mehr. Und Gott sagt nur von einem Baum, bitte lass da die Finger weg. Ich will da jetzt nicht drüber eingehen, warum jetzt genau der oder wir, aber der Mensch hat 1000 Dinge, über die er sich freuen kann und er dankbar genießen kann. Und eine Sache wird ihm verwehrt oder soll er nicht nehmen. Und dann kommt der Teufel. Und auf was lenkt er den Fokus? Er lenkt den Fokus auf das, was ihnen verwehrt ist. Und jetzt mache ich mal ein Beispiel. Das hat ja was mit Perspektive zu tun. Also jetzt stellt euch mal vor, das hier, der ganze Raum wäre der Garten Eden. Ja, alles super schöne Bäume. Jetzt habe ich hier den Überblick. Jetzt lenkt der Teufel, jetzt nehmen wir mal hier, wo da drüben dieses Box da ist und das da. Das wäre dieser eine Baum, wo man nicht essen soll. Und dann lenkt der Teufel wirklich alle Fokus da drauf. Das heißt, ich laufe gedanklich einfach auf das zu, was passiert. Ich habe nur noch das im Blick, was ich nicht habe, und meine Unzufriedenheit und Undankbarkeit steigt und steigt, und ich habe null mehr im Blick, was mir eigentlich alles geschenkt ist. Und ihr Lieben, das ist bis heute eine teuflische Strategie. Und ich mache euch jetzt nochmal ein Beispiel, erzähle ich immer gerne auch ein bisschen die Predigten, das sind manchmal auch einfach Predigten auch für mich. Meine bescheidensten Momente, oft als Pastor über viele Jahre, waren immer Sonntagnachmittage. Warum? Gott hat gesegnet. Das waren gute Gottesdienste. Wir hatten starker Lobpreis. Ich habe auch empfunden, von der Predigt war manches einfach gut. Ja, gute Gespräche, Gäste waren da. Ist übrigens immer toll, wenn eben Gäste, neue Leute auch kommen. Und dann waren entweder, ich bin dann heimgekommen und irgendwas ist in meinen Gedanken gekommen, wo ich dachte, Mist, Günther, den Aspekt, den hätte ich können noch sagen. Oder auch, die Predigt war mal wieder zu lang. Oh, das hätte ich können weglassen. Oder das, also irgendwas hätte ich können vergessen. Oder es kam ein Gemeindemitglied, das dann einfach gesagt hat, mit hochrotem Kopf, heute war der Bass mal wieder viel, viel, viel zu laut. Ich musste so drin hocken, so komme ich nicht mehr in Gottesdienst. Versteht ihr? So viel gesegnete Dinge. Und um was hirnt jetzt der Günther rum an dem Sonntagnachmittag? An dieser einen Geschichte, die vielleicht objektiv, vielleicht sogar auch wahr ist. Ja, dass ich sage, okay, ich hätte können vielleicht noch was anders sagen. Oder eben auch nicht, weil ich es nur in meinem Hirn irgendwie drin habe. Und dann ist mein Fokus nur auf das, was nicht war. Und ich vergesse oder nimm nicht mehr wahr. Und mein Herz badet sich nicht in Dankbarkeit über all das, was Gott an diesem Morgen getan hat. Und da müssen wir einfach aufpassen, was wir da Raum geben. Deshalb habe ich da gesagt gehabt, eine teuflische Strategie, nur den Blick auf das zu lenken, was wir nicht haben. Ich mache mal ein paar Beispiele. Das ist immer auch die Frage des Perspektive, muss es mir angucken. Wer ist dankbar dafür, dass er Steuer zahlt? Hey. Also zum einen, es kommt der Gemeinschaft zugute und es zeigt, wenn du Steuer zahlst, hast du Arbeit. Ja? Wer ist dankbar dafür, dass er ab und zu im Stau steht? Das nervt mich so, aber hey, das zeigt, ich bin Besitzer eines Autos oder ich mache halt Carsharing oder wie auch immer. Wer ist dankbar dafür, dass ihm manchmal der Gürtel spannt? Hey, es zeigt doch, dass du genug Versorgung hast, ja? Wer ist dankbar dafür, dass es auch Demonstrationen, Dinge gibt, wobei das jetzt gerade, das ist was anderes jetzt, da finde ich, da muss der Staat klar, jetzt wenn irgendwie der Terrorismus auf unseren Straßen gefeiert wird, das meine ich nicht, aber wenn Demonstrationen auch stattfinden in unserem Land, die mir die Nase eigentlich hochgehen, weil ich andere Werte habe, ich bin nicht dankbar für die Sichtweise, aber ich bin dankbar, dass wir in einem Land leben, wo freie Meinungsäußerung ist. Wer ist dankbar oder was, wenn du im Wohngebiet wohnst, wo ein Spielplatz dabei ist und da ist Kindergeschrei. Wer ist für Kindergeschrei dankbar? Hey, es gibt so viele Leute bei uns in Kirchheim. Jetzt das Beispiel, ich habe die ähnliche Predigt vor ein paar Wochen mal bei uns gehalten. Da habe ich das nicht so ausführlich gemacht, weil ich niemandem zu nahe treten. Jetzt bin ich ja hier. Bei uns in Kirchheim, wir haben einen tollen Gemeindespielplatz. Und da wohnen im Nachbarhaus etliche Leute auch, die zu uns als Gemeinde gehören. Wie oft höre ich immer Klagen über Lautstärke, weil das ist ein neues Wohngebiet, sind neue Familien hergezogen. Und wisst ihr, klar, man muss immer einen Ausgleich zwischen Interessen schaffen, gar keine Frage. Aber mich bewegt es oder beschämt es fast schon. Warum kann ich nicht dankbar sein, wenn ein paar Kinder auf dem Spielplatz oder Sportplatz sich betätigen und nicht nur hinter Social Media und Facebook und ihre Kiste hocken, sondern draußen miteinander spielen und vielleicht meine Mittagsruhe ein bisschen stören. Versteht ihr, das ist immer die Frage von, was hat für mich, wie sehe ich's? Ich möchte zwei Verse. Lasst uns vor sein Angesicht treten. Psalm 95, Vers 2. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchzen. Zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dankt seinen Namen. Halleluja, haben wir auch Psalmen, wo ich mit Klagen kommen darf. Ich möchte es nochmal deutlich sagen. Aber dennoch, mit einem Herzen voller Dankbarkeit zu Gott zu kommen. Und ich glaube, und ihr habt einige Lieder da jetzt gesagt, ich glaube, wenn die Begegnung mit Gott nicht auch Dankbarkeit, also in die Gegenwart Gottes, und Dankbarkeit hat gar keinen Raum, dann könnte es auch dran liegen, dass wir Mangel an Erkenntnis Gottes haben. Wenn wir wirklich Gott in seinem Wesen erkennen, wer er ist und was uns in Christus geschenkt ist, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, Identität in Christus, wie wir eine Gesetzung haben in dieser Welt, dann glaube ich, dass in allem Schmerz, und da komme ich jetzt gleich noch drauf, in allem Schmerz sich trotzdem Dankbarkeit durchsetzt. Ja? Und ich glaube, wir haben auch oft eine Vergesslichkeit. Ihr kennt diese Geschichte, Jesus mit den 10 Aussätzigen, oder viele kennen die. Wo Jesus diese 10 Aussätzigen heilt, besser gesagt auf dem Weg sind sie geheilt worden. Ja, nicht gleich, sondern auf dem Weg. Alle sind gesund worden. Einer ist zurückgekommen. Und dann sagt Jesus, wo sind denn die anderen 9? Dieses Bewusstmachen und sagen, also der eine, ich könnte mir vorstellen, ich meine, Aussatz hat bedeutet, der damalige Zeit mit das Schlimmste los, was ein Mensch haben konnte. Und Jesus hat es verwandelt. Und ich weiß nicht genau, ob dann Die anderen neun, was die gemacht haben, ja, vielleicht sind sie gleich zurück zu ihren Familien oder sonst irgendwie und haben ihr normales Leben dann begonnen. Hey, aber Dankbarkeit, und deshalb habe ich es unten noch hingeschrieben, im Alten Testament wurden zwei Arten von Altäre gebaut. Das eine waren Opferaltäre und das andere waren Dankaltäre. Gott sei Dank müssen wir keine Opferaltäre mehr bauen. Hey, das Opfer ist ein für alle Mal Christus. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, Dankaltäre zu bauen. Als Josua mit dem Volk Israel über den Jordan gezogen ist, hat er 12 Steine aufrichten lassen, und das war ja das ins verheißene Land zu gehen, hat er 12 Steine, Gedenksteine heißt es da, aufrichten lassen zum Dank, als Dankaltar, und da heißt es, damit auch die Kinder und Kindeskinder sich daran erinnern. Wo musst du, also musst, darfst du, sollten wir Dankaltäre, und es sind vielleicht innere Altäre. Was kann das sein? Das könnte vielleicht ein Tagebuch sein. Wo du dir mal aufschreibst, was alles Gott in deinem Leben getan hat. Vergesslichkeit, weil wieder ganz schnell wieder neue Probleme kommen. Ja, Gott tut etwas und du erlebst sein Wirken und dann steht schon die nächste Herausforderung vor der Tür. Hey, Dankaltar. Ja, wo ist vielleicht ein Ort? Vielleicht kann es auch irgendwo ein Ort in der Natur sein, wo du sagst, das ist so ein Ort, da komme ich immer wieder hin, oder in deiner Wohnung, in deiner Wohnung oder größeres Haus oder so, und du sagst, hey, dieses Zimmer oder dieser Ort, dieser Teil des Raumes, das soll so ein Begegnungsort, aber auch, da möchte ich irgendwie so ein Zeichen eines Dankaltars auch aufbauen. Interessant ist es. Die Geschichte Jesu mit der Speisung der 5000. 5 Brote, 2 Fische. 5000 heißt es Männer, mit Frauen, Kinder, vielleicht noch ein Vielfaches. Und dann ist interessant, Jesus nimmt die 5 Brote und die 2 Fische. Und hier heißt es, Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten. Jesus dankt für diesen offensichtlichen Mangel. Es ist zu wenig. Er dankt für das bisschen, was er hat. Und Gott multipliziert's dann. Könnte sein, dass Dankbarkeit, dass wir immer, wisst ihr, mein Herz ist auch so, manchmal in der Gemeinde, da geht mir manchmal zu wenig. Da würde ich gerne, und ich glaube, Gott hat auch noch viel für uns als Gemeinde vorbereitet. Aber manchmal in diesem Denken übersieht man manchmal die kleinen Anfänge, das noch, was man manchmal noch als Mangel irgendwie empfindet, da dafür zu danken. Und was ich total spannend fand, und es ist im gleichen Kapitel, da heißt es dann, am nächsten Tag wollten die Leute wieder Jesus sehen, und da heißt es, es kamen aber andere Boote aus Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen, nachdem der Herr gedankt hatte. Diesen Halbsatz, der ist mir noch nie beim Bibellesen aufgefallen. Da wird ein Ort markiert, ich glaube, da ist geistlich, wird ein Ort markiert, wo es heißt, sie kamen dahin, nicht nur wo das Wunder, das hätte auch, Johannes hätte auch können nur schreiben, sie kamen die Boote aus Tiberias, nein, den Ort, wo die Brotvermehrung stattgefunden hatte. Und da heißt es aber noch in dem Halbsatz, nachdem der Herr gedankt hatte. Also hier wird nochmal auf einer Seite der Fokus, das Danken war nicht nur ein so wie wir vielleicht, nein, will jetzt nicht, aber wo man halt so sagt, aus Routine heraus ein Dankgebet, ja, wenn man das halt als Frommer macht, komm, jetzt beten wir noch kurz, ja, sondern da war eine Power darin und der Heilige Geist markiert diesen Ort der Dankbarkeit. Und ich glaube, dass nochmal, wenn unsere Gemeinden, unsere Häuser, unsere Herzen, unsere Firmen Orte sind, wo Dankbarkeit Raum hat, das ist eine Power. Ich möchte da noch eines zum Thema Dankbarkeit sagen. Hier sind's noch, es gibt so viele Bibelstellen. Ihr könnt es selber, ihr müsst es eigentlich mal selber, ich sage immer, Predigt kann eigentlich inspirieren, kann ermutigen, manchmal auch hoffentlich herausfordern. Aber damit es zur Transformation wird, muss jeder selber das oder im Hauskreis nochmal vertiefen oder sonst irgendwie. Daher noch 2 Stellen da dazu. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem auch ihr berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Kann es sein, dass Friede im Herzen und ein Lifestyle von Dankbarkeit zusammenhängen? Ich glaube absolut ja. Aufgewühltheit, Unfriede im Herzen kann damit herrühren, dass wir es noch nicht verstanden haben, was es ein Lifestyle von Dankbarkeit einfach bedeutet. Und hier dieser Vers, und jetzt bitte da nochmal ganz genau zuhören. Paulus sagt, sagt in allem Dank, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus. Ich möchte hier auf ein Wörtchen den Fokus richten. Viele sagen, und es stimmt nicht, wenn man sagt mal, wir sind aufgerufen, für alles zu danken. Ich werde mich weigern, für all, und das hat Jesus auch nicht gemacht, für das Böse in dieser Welt zu danken, für den Schmerz in dieser Welt, für Heuchelei, für das, was Hamas jetzt getan hat. Da werden wir, das wäre völlig verrückt, da dafür zu danken. Ich werde auch nicht dafür danken, dass junge Menschen an Krebs erkranken. Und das sagt Paulus auch nicht. Der sagt eine andere Übersetzung, glaub Hoffnung für alle, sagt in jeder Lage Dank. Das ist was anderes. Das heißt, nicht sagt für alles Dank, sondern sagt in allem Dank. Warum? Weil in dem, wo wir noch nicht wissen, was Gott daraus auch machen kann, trotzdem er gegenwärtig ist. Hey, wir haben Psalm 23, der heißt, mein Hirte wandere auf grünen Auen. Aber im gleichen Psalm heißt es, und wenn ich durch die dunkle Täler, durch die Tal des Todes schaue, du bist bei mir. Also ich danke in dem, dass ich sage, und das ist ein Akt von Vertrauen, wo ich sage, Gott, ich danke dir, dass du auch jetzt die Kontrolle hast. Auch in Israel die Kontrolle hast. Auch in meinem Leben in Kontrolle bist. Und dass irgendwas Gutes daraus entstehen kann. Ja? Obwohl ich es nicht verstehe, wie viele Menschen, die schon Leid erlebt haben und bitte nicht für das Leid letztendlich danken. Ja, da habe ich auch in meiner Family manches erlebt. Aber da drin, in dem, als meine Mutter mit 59 an Krebs gestorben ist, in den letzten Tagen haben wir Lobpreis in ihrem Bett gemacht und ich erinnere mich immer noch, wie so dann wirklich, also nur noch Haut und Knochen, sie mit letzter Kraft in ihrem Bett einfach ihre Hände erhoben hat. Und dieses Bild habe ich noch so tief in meinem Herzen, obwohl das jetzt 28 Jahre her ist. Und das merke ich in mir. Ich danke nicht für den Krebs und dass ich meine Mutter schon so früh verloren habe. Aber ich danke, dass Gott da mittendrin war und dass er ein Tröster ist, wirklich. Und mir, meinem Herzen, dass ich da nicht verzweifelt bin, sondern dass er mir einen Weg gebahnt hat. Und dass ich heute dadurch ein Stück mehr nachspüren kann, wie es Leute geht, die in eine ähnliche Situation sind. Das ist in dem, versteht ihr? Das ist so wichtig, dass wir in dem, und jetzt so noch zum Abschluss, den Geist löscht nicht aus. Meistens, das sind ja, Paulus zählt da so Dinge auf, ich weiß es nicht. Für mich ist es nur eine Frage, das ist noch nicht mehr eine feste Antwort. Ich habe den Vers dennoch dazu genommen. Kann es auch sein, dass das was zusammenhängt? Also wo Dankbarkeit nicht zirkuliert, dass es ein Dämpfen des Heiligen Geistes ist. Da geht es ja nicht darum, dass Paulus sagt, der Geist zieht sich zurück, also wird euch genommen. Hey, wir haben den Heiligen Geist, in dir lebt der Heilige Geist, in jedem, der mit Christus lebt. Aber es geht darum, hat er Raum zu wirken. Und da geht es eher darum, ich glaube, wo ein Lifestyle von Dankbarkeit da ist, das ist ein Raum, wo sich der Geist Gottes auf besondere Weise bewegt. Ich möchte euch noch zum Schluss mein Thema der Geißen, weil das einfach miteinander zusammenhängt, wer Dank opfert. Nur dass Psalm 50, 23, das ist genau das. Manchmal ist dankbar sein ein Opfer. Ja? Manchmal kommt es nicht so leicht von den Lippen. Aber interessant ist es, da ist eine Verheißung. Wer Dank opfert, bahnt einen Weg. Und ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Ich sage jetzt nicht mehr zu diesem Vers, aber auch ein toller Vers. Ich weiß nicht, ob ihr dem zustimmen würdet. Ich weiß, es ist ein bisschen herausfordernd, aber ich glaube, dass da eine Wahrheit dran ist. Nicht glücklich sein macht uns dankbar, sondern Dankbarkeit macht uns glücklich. Leute, es gibt so viele Menschen, die viel materiell viel, viel weniger haben wie wir, aber die nochmal anders glücklich sind, weil Dankbarkeit ihr Leben bestimmt. Ich glaube, dass da eine Wahrheit auch drin ist. ich schließe jetzt mit dem Impuls von, ich habe euch gesagt, eine Kultur. Ja, aber ich habe vorher gesagt, welche Kultur herrscht in Deutschland? Da habt ihr alle gleich gesagt, ja, nicht so arg mit Dankbarkeit. Wir sind ja nicht nur Bürger dieses Landes, sondern die Bibel macht deutlich, wir sind Teil, also Kultur, also Reich Gottes. Wir sind Bürger des Reiches Gottes. Nicht nur irgendwann, sondern schon jetzt und hier. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was ist die Kultur des Reiches Gottes? Und die gilt es, dass es die Gemeinde Jesu repräsentiert in diese Welt. Hey, wenn die Gemeinde Jesu die gleiche Kultur hat wie die Welt drumherum, ja, wo ist das Salz und Licht? Und da ist für mich auch eine Kultur, ein Aspekt, the Kingdom Culture, ist für mich diese Haltung von Dankbarkeit. Ja? Und genauso ist es mit Freude. Schaut mal nur ganz kurz dieses ist interessant im Griechischen. Dankbarkeit heißt Eucharistia. Ist interessant. Im Katholischen wird ja so das Abendmahl auch genannt. Eucharistie. Ich finde es eine klasse Bezeichnung. Gefällt mir fast besser Abendmahl, ja, weil das halt am Abend war und wir feiern es halt immer morgens, weil wir morgens unsere Gottesdienste. Aber eigentlich ist es ein Dankesfeier. Ja, Eucharistia. Und dieses Charis, zum einen heißt es nur hier, wenn man das hier wegnimmt, heißt Gnade, also vom Griechischen. Und es steckt das Wort Chara drin. Dankbarkeit und Freude. Kann das sein, dass Menschen, die dankbar sind, auch Freude ausstrahlen? Das gehört genauso zusammen. Hey, Freude. Freude ist ein Kennzeichen von uns Christen. Und da geht es nicht darum, dass wir 24 Stunden lang mit einem Grinsen durch die Gegend laufen. Sondern es ist eine tiefere Freude. Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Paulus sagt mal, freut euch in Philipper 4. Freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Wisst ihr, wo Paulus diesen Satz geschrieben hat, wo er da war? Er war im Knast. Er war selber im Gefängnis. Umstände not keep smiling. Sondern es waren Umstände von ganz, ganz schwierig. Und da schreibt er von Freude. Und das ist aber eine Freude, die gegründet ist in Christus. Galater 5, 22, die Aufzählung der Kennzeichen des Geistes Gottes als Frucht oder Früchte, Frucht des Geistes, ist Freude. Hey, nochmal, nicht Freude in erster Linie in den Umständen, sondern Freude im Herrn. Und davon sollte unser Leben geprägt sein. In Esra 3, Vers 13 gibt es einen Vers, das gefällt mir auch sehr gut. Das war wo sie den Tempel wieder, oder die Fundament vom Tempel nach Rückkehr aus dem babylonischen Exil, dann heißt es, das Volk jauchze mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Hey, machen wir mal Fenster auf hier. Also, das war, also ich habe nur geschrieben, wahrnehmbare Freude. Hey, was nehmen Leute bei uns wahr? Und wir haben allen Grund dafür. Freude, mir hat mal jemand Psalm 16 zugesprochen. Freude der Fülle, und dann bete ich jetzt gleich, ist vor deinem Angesicht. Fülle von Freuden ist vor deinem. Was heißt das? Was ist, also das Angesicht Gottes, Fülle der Freude ist vor deinem Angesicht. Wir sagen immer, wenn jemand stirbt, oft sagt man das so, jetzt darf er schauen, was er geglaubt hat. Stimmt's? Ja, was darf er denn schauen? Was? Das Angesicht Gottes, wo wir sagen, das bleibt uns ein Stück heute noch verwehrt. Aber, und was wirst du dann schauen? Freude der Fülle ist vor seinem Angesicht. Was war das allererste, was der Mensch nach seiner Erschaffung erlebt und gesehen hat? Genau. Was er erlebt hat, war der Schabbat, dann der Sonn, also der Ruhetag, Angesicht Gottes. Stellt euch mal vor, kann ich euch noch da kurz in dieses Bild, dann höre ich wirklich auf. In dieses Bild, weil das hat mich kürzlich mal so selber geflasht, weil ich auch immer gedacht, als erstes, was der Mensch war, Schabbat, ja. Aber jetzt stellt euch vor, Bibel beschreibt ja, dass Gott Adam aus der Erde gemacht hat. Und dann stelle ich mir vor, der Kerle, Adam, lag so dann auf dem Boden. Ja, schon super geformt, toller Buddy, aber halt noch kein Leben in sich. Und dann heißt es, was heißt denn dann in der Bibel? Was geschah? Gott hauchte ihm den Lebensodem in die Nase, damit Gott es getan hat. Ich glaube nicht, dass er von 5 Kilometer entfernt so ein, sondern ich weiß nicht, ob jemand schon mal Mund-zu-Nase-Beatmung oder so gemacht hat. Und er, und in dem Moment, und jetzt stellt euch vor, und das meine ich wirklich zutiefst, das bewegt mich immer wieder, in dem Moment, wo der Atem Gottes in die Nase eingeht, da heißt es, da wurde eine lebendige Seele. Und ich stelle mir das so vor, dass dann die Au, also das einfach, weil was ist lebendig, der ist nicht gleich wahrscheinlich wie ein Gummiball hochgehupft, sondern lebendig, er hat zuerst mal die Augen aufgemacht. Und was hat Adam als allererstes gesehen? Das Angesicht Gottes. Und er hat es gesehen. Und die Freude. Und jetzt, es heißt doch in der Bibel, stimmt's? Als Gott den Menschen geschaffen hat, er sprach, es war sehr, 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 sehr gut. Und dann glaube ich, dass der Papa im Himmel, als er den Adam fixiert hat, nicht mit einem griesgrämigen Gesicht, nicht mit, sondern mit, daher dieser Vers, mit Freude der Fülle und hat ihn angeschaut. Und ich glaube, die erste Reaktion, Angelika, wenn ich dich anlächle, genau, der Response ist meistens, nicht immer, aber wenn wir Menschen anlächeln, ist ja, dass zurückgelächelt wird. Daher, die allererste emotionale menschliche Reaktion war Freude. Das war eine Freude, worin? Im Schauen Gottes. Für das bist du und ich geschaffen. Ich möchte mit uns noch beten. Ich lade euch ein, wer möchte, ja, ihr dürft sitzen bleiben oder auch aufstehen, ne, wie ihr wollt. Ich möchte einfach noch beten, reinbeten, wie der Geist Gottes einfach, kennst du ein bisschen Gitarre nebenher? Einfach so ein bisschen instrumental. Mich inspiriert es. Ich möchte einfach noch, da wo vielleicht Blockaden sind oder wie jetzt der Geist Gottes das jetzt auch zeigt. Jesus, wir haben jetzt so viel gehört. Halleluja. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, jeden Einzelnen. Und ich bete für jeden, dass er die Vorstellungskraft in sich hat, dessen, was unser Ur-Ur-Ur-Vater oder Vorfahre Adam auch erlebt hat. Und was letztendlich der zweite Adam, Jesus, was du auch immer wieder erlebt hast in der Verklärung. Was hast du gesehen, das Angesicht seines Vaters? Was hat Mose gesehen auf dem Berg, wo er so geglänzt hat? Das Angesicht Gottes in seiner Heiligkeit, aber auch in seiner Freude. Hey, das Angesicht Gottes ist ein Angesicht der Freude. Fülle der Freude ist vor seinem Angesicht. Nimm das mal für dein Herz. Lass es einfach mal in dein Herz hineinfallen, dass es auch für dich gilt. Halleluja, Jesus. Und jetzt möchte ich noch für jeden beten, dem es gerade echt schwerfällt, dankbar zu sein für die jetzige Lebenssituation. Ich danke dir so sehr für die Gnade, Herr, dass wir so brotehrlich sein dürfen vor dir und es alles vor dir hinlegen dürfen. Aber ich bete und ich segne dich, dass du dich nicht abschneiden lässt von diesem Fluss von Dankbarkeit. Ich habe gerade dieses Bild, dass eben Dankbarkeit wie ein Fluss ist und du sitzt so am Ufer und der Fluss redet und sagt, spring wieder ganz neu rein. Spring wieder ganz neu rein in diese Dankbarkeit und es wird dein Leben verändern. Das ist nicht nur ein bisschen mehr religiöses Wissen, sondern dieser Lifestyle von Dankbarkeit hat die Power, deinem Leben eine ganz, ganz neue Richtung zu geben. Vater, und ich widerstehe auch aller Bitterkeit, die sich verwurzelt hat in Herzen, aufgrund auch von dem, wo wir uns nur fokussiert haben, auf das, was nicht ist. Sondern ich bete darum, dass wir das, was schmerzhaft ist, neu in dein heilsames Licht bringen und dass du diese Wurzel der Bitterkeit endlich ausreißen darfst. Und du willst es tun, Herr. Und ich bete, dass das heute Morgen startet und dass es erst fertig ist, wenn wirklich die Wurzel draußen ist. Aber ich bete auch, Herr, dass wir dann einen neuen Blick haben, Herr, für all die Bäume, die auch für uns gepflanzt sind, Herr. Für all das, Herr, dass wir erkennen, Gott, was wir in dir haben, worin wir gesegnet sind, wo wir dankbar sein dürfen, Herr. Halleluja. Vater, und ich bete auch noch, dass wir wirklich Träger der Dankbarkeit sein können, dass durch uns eine neue Art von Dankbarkeit in unsere Familien, in unsere Firmen hineinzirkuliert und dass auch diese Gemeinde geprägt ist, nicht immer nur vom Mangeldenken, sondern von dem, was du gegeben hast und dass aus 5 Brote und 2 Fische Menschen satt werden dürften, weil ein Spirit von Dankbarkeit da war. Und darin segne ich auch euch. Herr, ich danke dir, dass du einfach dein Werk tust, auch hier jetzt bei jedem Einzelnen, in Jesu Namen. Halleluja. Amen. 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 Danke euch fürs Zuhören.